Bei Mein Scrum ist kaputt sprechen wir zugegebenermaßen sehr oft über die Herausforderungen, die uns als Scrum Master oder Agile Coaches so bewegen. Aber was bedeutet es eigentlich für EntwicklerInnen, in ein Scrum-Umfeld zu rutschen, nachdem man jahrelang anders oder vielleicht auch eher mehr so für sich irgendwie gearbeitet hat? Wie ändert sich die Art und Weise, Software zu entwickeln? Wie ändert sich die Softwarearchitektur? Und welche Veränderungen durchlaufen EntwicklerInnen dabei? Über all diese Dinge spreche ich heute mit Moritz und Max vom Andrena Entwickelt Podcast. Und damit herzlich willkommen bei Mein Scrum ist kaputt und vor allem herzlich willkommen Moritz. Und herzlich willkommen, Max.
Oh, vielen lieben Dank.
Hallo.
Freut mich, dass ihr dabei seid. Und so für unsere ZuhörerInnen, wir können ja auch ganz kurz mal anreißen. Also wir hatten ja losgelegt mit einer kleinen Miniserie mal so zu den Basics. Was passiert eigentlich so, wenn man überhaupt mal mit Scrum anfängt? Und da durften wir auch bei euch im Podcast schon zu Gast sein, Ina und ich, und haben ein bisschen was so aus der Scrum Master Brille erzählt, was so typische Themen sind, die uns so beschäftigen. Und jetzt machen wir quasi mal den Perspektivenwechsel und haben euch mal als mit voller Entwicklungskompetenz mal hier zu uns geholt, damit ihr auch ein bisschen erzählen könnt, was passiert denn eigentlich so, ja, wenn Entwickler das erste Mal damit konfrontiert sind, in Scrum zu arbeiten. Ja, wollt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ich weiß nicht, wer von euch, ich übergebe den Ball einfach mal ganz schnell so an Moritz, mach du doch mal den Anfang.
Also ja, mein Name ist Moritz. Ich bin Entwickler. Ich mag eigentlich fertige Software und alles, was so dazugehört und auch Teams, die fertige Software bauen können. Ich glaube, mein offizieller Jobtitel ist agiler Software-Ingenieur. Das klingt ein bisschen geschwollen. Bedeutet in der Praxis, ich programmiere, aber mit so einer stark agilen Ausrichtung. Bedeutet, ich beschäftige mich auf so einer technischen Ebene viel mit so den ganzen Dingen, die dazugehören, mit so einem agiles Team wirklich Fahrt aufnehmen kann. Und ja, auch mal mit den Teams, mit denen man da zusammenarbeitet und was dazugehört, mit die auch in Fahrt kommen.
Hm. So. Cool. Welcher Jobtitel klingt nicht geschwollen?
Muss ja, man ja auch offen sagen. Ich schätze mal, Programmierer ist relativ am Boden,
oder? Aber so heißt ja heutzutage niemand mehr. Es ist ja, Agile Coach ist ja auch so,
naja. Ja, es trifft es halt manchmal besser als Scrum Master.
Ja, das stimmt, ja. Und Max?
Ja, ich bin Max Bechtold, bin im selben Unternehmen wie Moritz, nämlich Andrena Objects. Ich habe wohl die gleiche Rolle, deswegen brauche ich da nicht viel mehr zu sagen. Ich freue mich, wenn ich programmieren kann. Von daher wäre der Name gar nicht so schlecht, aber ja, natürlich gehört da noch viel mehr dazu, zur Softwareentwicklung. Man redet über Sachen, man macht Designs, natürlich schreibt man Tests und so weiter. Manchmal macht man auch Architektur oder Requirements Engineering. Ja, gehört irgendwie alles dazu. Und das mache ich wie Moritz dann auch bei verschiedenen Kunden. Ja, denen geben wir auch ab und zu mal Trainings, da bin ich manchmal als Trainer unterwegs und genau, ja, wir haben auch dann eben diesen Podcast an Andrena entwickelt, deswegen sind wir ja auch da. Da sind wir beide auch Hosts. Ja, genau. Und heute reden wir mal mit euch über dieses Thema.
Ja, cool. Also es ist ja, du hast auch gerade schon, glaube ich, einen ganz guten Einwurf gebracht oder direkt schon einen guten Punkt gebracht, wo man anknüpfen kann, also Trainings geben und dann, ich weiß das auch noch. Ich meine, inzwischen bin ich mit Trainings sehr viel mehr eher konzentriert so auf das ganze Teams und sonst was alles. Ich hatte früher dann auch, wo ich früher noch gearbeitet habe, bei Innovex häufiger auch mal noch so Scrum-Entwickler-Trainings mitbekommen. Und da sind ja schon viele Sachen, die für EntwicklerInnen erstmal irgendwie ziemlich neu sein können. Ne? Also das so im weitesten Sinne ist ja dann schon irgendwie so Test-Driven Development und sowas alles. Das ist irgendwie manchmal ja schon dann schon für manche Teams sehr, sehr krass dann schon. Das ist so, wow, was ist da los? Wie viel Projekte oder wie viel, ja, was heißt wie viel Projekte, aber wie oft seid ihr immer mal wieder noch so in der Situation, da mit den Trainings oder Projekten, die ihr macht, da auf Teams zu stoßen oder EntwicklerInnen zu stoßen, die bisher da noch so mit der agilen Arbeitsweise irgendwie sehr wenig Berührung hatten?
It depends, würde ich sagen, hängt sehr stark vom Unternehmen und den Leuten ab. Ich würde schon fast sagen, tendenziell wird es langsam ein bisschen weniger, als es war, als ich den Job angefangen habe. Ich würde sagen, meine letzten Teams waren da eigentlich schon irgendwo angekommen oder kannten schon ein bisschen was, aber ich es passiert mir eigentlich immer wieder, dass ich halt Leute treffe, die eigentlich eher so Programmierer sind, irgendwie sich mit ein paar Technologien sehr gut auskennen, aber so diese ganze Spalte, Clean Code, Testing, ich weiß auch nicht, emergente Architekturen und so eigentlich noch nicht so viel damit am Hut hatten. Oder es noch deutlich mehr gewöhnt sind, irgendwie Einzelkämpfer zu sein, als jetzt wirklich irgendwie in einem Team zusammenzuarbeiten und irgendwie so eine gemeinsame Code-Ownership zu praktizieren. Ja, hängt von den Leuten ab. Ich hoffe, ich ziehe jetzt nicht irgendjemand so in den Deck rein gerade.
Ich glaube nicht. du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Clean Code, emergente Architekturen und alles. Also wenn wir so diesen agilen Eisberg betrachten, dann ist das ja vor allem so diese Ebene der Praktiken. Mhm. Praktiken und Prinzipien. Mein Gefühl wäre, dass Praktiken aus dem Agilen, glaube ich, schon deutlich verbreiteter sind. Das heißt, nicht zwingend, dass jetzt irgendwie ein Team jetzt wirklich agil arbeitet, aber so manche Sachen daraus, Pair-Programming und sowas, haben sich schon auch ein bisschen außerhalb der agilen Bubble, sage ich jetzt mal, rumgesprochen, oder?
Ja.
Ja, klar, also das ist ja nicht so beschrieben jetzt im Scrum Guide, dass du dieses eine Framework hast, was schon eigentlich alles dir vorstellt, wie du es machen solltest, sondern gibt sowas wie Extreme Programming, das ist auch so eine Sammlung von Konzepten und Methodiken, die man anwenden kann, aber es ist nichts, was jetzt dir vorschreibt, was du zu machen hast. Du kannst dich daraus irgendwie bedienen wie aus einem Werkzeugkasten. Mhm. Noch mehr als bei einem agilen Prozess, würde ich sagen. Von daher hast du wahrscheinlich in vielen Projekten hast du irgendwelche von diesen Mitteln, Pair Programming oder Test-Driven Development oder was weiß ich, zumindest mal ein Build-Server, der halt eine Art von Continuous Integration da bereitstellt. Hast du da irgendwie, genau, also so ist wahrscheinlich ein bisschen diverser als jetzt bei Scrum an sich. Wobei auch da finden wir im Feld viele Arten von Implementierungen und wie es gelebt wird und wie gut es funktioniert. Nur halt steht meistens eben dieses Tag Scrum dran.
Ja. Ja, also genau, eine Menge von diesen Praktiken bringen auch schon einen Mehrwert, wenn du nicht agil machst. Also allein mal irgendwie so eine lesbare, wartbare Software zu haben, auch wenn du Wasserfall machst, ist eigentlich was sehr Angenehmes. Ich würde halt eher sagen, bei agil hast du halt mehr diese Beobachtungsbrille auf der einen Seite, dass es mehr auffällt, wenn du das nicht hast, und auf der anderen Seite auch durch dieses regelmäßig releasen können müssen, hast du dann eine gewisse Verpflichtung. Es geht gar nicht mehr anders irgendwann. Und du merkst auf jeden Fall, du merkst erst, wie ineffizient du an manchen Stellen eigentlich bist.
So. Mhm. Ja, es ist, ihr habt gerade auch schon einen Punkt angesprochen, da würde ich gleich auch total gerne dann noch mal tiefer drauf eingehen. Also gerade dieses Thema Build-Server haben versus Continuous Integration. Also so ist es. Continuous Integration ist ja sehr viel mehr als ein Build-Server dann ja auch. Und ich glaube auch, also Build-Server haben wahrscheinlich die meisten dann irgendwie dann auch schon da stehen in irgendeiner Weise. Und
ich könnte ein paar Kriegsgeschichten erzählen.
Aber oha. Tatsache. Ich hätte jetzt erwartet, das ist eigentlich schon überall angekommen.
Ja, fast. Also ich würde es mal so rum sagen, ich hatte schon einen Kunden, da war der Build-Server noch, als ich da angekommen bin, ein Laptop, der da irgendwo an der Ecke stand und wo drauf stand, dass sie jetzt der Build-Laptop nicht anfassen. Und also ich meine, die hatten schon einen Build-Server, aber da war schon noch einiges ausbaufähig.
Ja, okay. Aber, so ein bitte nicht anfassen Rechner, da kann ich mich auch noch dran erinnern, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Bitte nicht runterfahren. Aber was du gerade auch schon gesagt hast, so ein bisschen das Einzelkämpfertum, also ich würde jetzt, also um einmal gerade so das Szenario zu umreißen, was wir uns ja vorher auch mal so überlegt hatten, worüber wollen wir hier sprechen, wo kommen wir irgendwie so her, ist gar nicht jetzt mal so zwingend irgendwie Wasserfall oder sowas. Ich habe auch relativ wenig Firmen oder Teams gesehen, muss ich gestehen, wo so wirklich richtig Hardcore Wasserfall irgendwie per Definition gemacht wurde. Aber was man sehr oft gesehen hat, und bei euch im Podcast hat ja auch schon davon erzählt, war zum Beispiel jetzt auch ein Projekt, wie ich es letztes Jahr bei einem Kunden begonnen hatte, die haben so ein bisschen, quasi könnte man sagen, so in ihren eigenen Streams gearbeitet. Also jeder Entwickler dort hatte so einen eigenen Kompetenzbereich. Bei dem einen ist es Firmware-Entwicklung, beim anderen war es vielleicht Treiberentwicklung, beim anderen ist es User-Interface oder so. Und bei dem Produkt, was sie gebaut haben, hat da gab es so eine übergreifende Planung, was soll da eigentlich so passieren und wie soll das aussehen? Aber im Kern hat dann jeder für sich gearbeitet. Und man hat sich natürlich irgendwie ausgetauscht und wenn man Fragen hat, hat man miteinander gesprochen. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt irgendwie in ein Zimmer eingeschlossen und ignoriert hat. Aber es war im Großen und Ganzen trotzdem so, dass jeder so seine Baustelle hatte, an der man für sich die ganze Zeit dran gearbeitet und entwickelt hat. Und nur dann, wenn es absolut nötig war, hat man irgendwann dann mal geguckt, wie das Ganze irgendwie dann auch zusammenpasst. Und meistens ist dann das auch eher ein Prozess von einigen Monaten gewesen, wo die so für sich irgendwie dann auch gearbeitet haben. Dabei ist auch ein Produkt bei entstanden. Also es ist nicht so jetzt, dass man sagen müsste, nee, total schlimm und was weiß ich was, sondern ganz wertfrei. Es ist, glaube ich, so eine bisschen intuitive Art und Weise zu arbeiten, wenn es jetzt keine fixe, klare Struktur gibt, wie Dinge passieren müssen. Und dann ist das, glaube ich, sowas für Menschen, die es noch nicht anders kennen, ist das so ein bisschen so der intuitive Weg. Ich nehme mir meinen Kernbereich und baue das. Und am Ende müssen wir dann gucken, dass es irgendwie zusammenkommt. Und wenn man jetzt in so einem Team, die da jetzt, die haben vielleicht einen Build-Server vielleicht auch schon mal stehen, aber es ist jetzt irgendwie nicht unbedingt Continuous Integration und keine Ahnung, ob die sich überhaupt mal Gedanken gemacht haben schon über eine Branching-Strategie oder Trunk-Only oder sonst was Development. Wenn wir da jetzt mal ausgehen, wir haben so ein Team und die fangen jetzt an und sagen, jo, wir wollen jetzt Scrum machen und wir wollen jetzt so in 2-3-wöchigen Sprints arbeiten. Was sind da so aus eurer Erfahrung gerade auf technischer Seite, Entwicklungsseite, die Sachen, wo es im ersten Moment einfach dann schon direkt anfängt sich zu reiben? Oder was braucht man dafür? Was muss man vielleicht auch an Tools oder sonst wie irgendwie bereitstellen? Oder muss man sich erst Prozesse oder Architektur angucken? Also, wo fängt man da an? Wo kann man solchen Teams helfen erstmal?
Ich würde sagen, it depends, hängt sehr stark wieder vom Team ab, was für Bedürfnisse haben. Also, ich habe vielleicht so 1-2 Kriegsgeschichten da, die mir da einfallen, wo Teams so ein bisschen an der Stelle unterwegs waren. Und bei denen war es, also die hatten auch genau diese Thematik. Ich glaube, die hatten schon mit Agile angefangen, aber es gab halt Stories und es gab immer einen Entwickler, der eine Story macht. Also, wir haben schon in starken Anführungsstrichen so das, was eigentlich mit diesem Agile gemeint ist. Aber ja. Und ich würde sagen, was da irgendwie am Anfang viel gehindert hat, war vor allen Dingen so der ganze Prozess, alles, was passiert, nachdem irgendwie die Software mal entwickelt ist. Also ich habe jetzt irgendwie meine Software geschrieben, es funktioniert irgendwie, aber dann ja, soll das bitte getestet werden, es soll irgendjemand nochmal mit einem fachlichen Auge draufschauen, es soll irgendwie auf Master integriert werden und so weiter. Und was da halt oft passiert ist, die haben dann halt gesagt, ich bin fertig. Und dann meinten sie, ja, ich habe gerade nichts mehr zu implementieren. Aber ja, die Story ist halt, aber ja, die Story lag da halt noch und war noch irgendwie offen. Und dann war da halt aber noch so ein Task fachliche Tests und ja, der blieb dann auch einfach liegen für eine Weile.
Also so das erste Merkmal, was wir quasi festhalten können, ist, wir haben beim agilen Denken ein anderes Verständnis von fertig.
Ich glaube, das war auch das, was mich da irgendwie am Anfang bei dem Team so ein bisschen Wahnsinn getrieben hat. Also im Englischen ist es halt ein bisschen leichter. Da heißt es halt die Definition of Done, da kannst du nicht sagen, I'm done und etwas anderes meinen als ja das, was in der Definition of Done drin steht. Im Deutschen hast du da halt noch so die Ausflucht, da kannst du sagen, ich bin fertig, obwohl es halt nicht done ist. Aber
ich frage mich gerade, ist das denn, du meinst, das sind diese Streams, also Entwickler, die parallel entwickeln und vielleicht auch auf einem Repo oder in einem Projekt arbeiten. Aber ein Problem wäre wahrscheinlich, dass sie gleichzeitig fertig werden, also dann sind, wenn das auch kürzere Iterationen sind. Wahrscheinlich ist das schon ein Problem. Und da frage ich mich ernsthaft, kann man das ohne Cross-Funktionalität oder zumindest ein bisschen Austausch irgendwie auch hinkriegen, weil wenn du jetzt ein UI-Team hast und dieses Firmware-Team oder was du meintest, dann haben wir vielleicht für dieses eine Release eben wenig im Frontend zu tun und drehen die dann Däumchen und warten die ganze Zeit oder kann man sich halt irgendwie dann ein bisschen anders verteilen dann für diese Iteration. Das wäre schon mal ein Schritt, glaube ich, mit dem man ja, zu diesen kleinschrittigeren Releases kommen würde. Aber das muss natürlich auch gewollt werden. Ich könnte mir vorstellen, wenn dann halt ja, die Leute halt immer nur das eine jeweils gemacht haben, dann haben sie halt wenig Erfahrung in dem anderen Stack und dann von heute auf morgen umzustellen, ist dann halt sehr schwierig.
Ja, wir reden da von einem riesigen Haufen Hürden, sowohl so auf technischer Ebene als auch auf menschlicher. Das ist, also auf technischer halt genau das, was du gerade erwähnt hast. So, ich muss mich auf einmal mit anderen Technologien auseinandersetzen. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr mich irgendwie in Richtung Fullstack auskennen. Aber halt auch auf menschlicher irgendwie, ich würde mal sagen, ich habe auch irgendwie bei diesem ersten Definition of Done dann so eine Menge menschliche Konflikte erlebt, wo es halt zum Beispiel darum ging, okay, ich hatte davor meine Code-Ownership, das war mein Code und jetzt soll das auf einmal kollektiv sein. Und dann kommen auf einmal irgendwie Leute und kritisieren irgendwie meine Arbeit, machen Code-Reviews und sagen,
oder das sie
und
ändern das ihn sogar.
Ja, genau, oder sie ändern ihn sogar, ja, noch schlimmer, genau. Oder ja, oder sie machen das sogar Dinge, wenn ich nicht dabei bin. Das, ja, was schon irgendwie für manche Leute sehr gewöhnungsbedürftig ist und gleichzeitig dieser Technologieteil halt, ich würde mal sagen, gerade in solchen Teams sind die Leute es halt gewohnt, dass man stark darauf optimiert ist, immer in seinem persönlichen Bereich der höchsten Effizienz unterwegs zu sein. Also ich kenne mich ganz toll mit Backend-Technologien aus, darum mache ich die ganze Zeit irgendwas mit Backend-Zeug. Und ja, jetzt soll ich auf einmal irgendwie, ja, ist die wichtigste Story irgendwas mit Angular und Frontend und jetzt soll ich mich damit auseinandersetzen. Aber ich bin auch viel effizienter und viel schneller, wenn ich da hinten im wo die Leute auch nicht mehr Bock drauf haben, dann auf einmal nicht mehr so in dem Bereich ihrer höchsten Leistungsfähigkeit unterwegs zu sein, sondern auch mal irgendwie ja, woanders hinzugehen. Das ist.
Du sprichst da gerade zwei super interessante Punkte an. Also das eine ist so dieses, also nicht im Bereich der eigenen höchsten Leistungsfähigkeit unterwegs zu sein, also Effizienz, das ist tatsächlich so ein Wort, das ich dann ganz oft irgendwie in solchen Teams immer wieder dann höre. Aber bevor wir darauf eingehen, auch noch der andere Aspekt. Beim Thema Code Ownership, da habe ich jetzt auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass es ja dann auch für EntwicklerInnen so ein Stück weit auch was ist, dass man was abgeben muss. Und ich meine das auch wirklich gar nicht böse oder im Sinne von, wie blöd sind denn die Leute oder sonst was. Also überhaupt gar nicht, sondern das ist ja, so wie du gerade auch gesagt hast, ja oft so, dass ich da einen Bereich habe, mit dem ich auch glänzen kann. Also ich, und ich kann mir damit auch ein bisschen meine Lorbeeren abholen. Und ich guck mal, ich habe das hier implementiert, ich habe das gebaut und das ist auch ein bisschen das, womit die Leute sich bisher profitieren konnten, hervorheben konnten. Und ich meine das jetzt auch nicht im negativen Sinne, sondern einfach, das ist einfach das, wo man auch so für sich so seine Befriedigung und seine Bestätigung auch irgendwie dann rausgezogen hat. Und das habe ich dann auch oft festgestellt, dass sich das dann natürlich geändert hat, im Sinne von, ja, aber jetzt sind wir ein Team und jetzt sind das so Teamergebnisse und sowas, die man dann erwirkt, wo manche Entwickler auch gesagt haben, ey, irgendwie, ja, ich finde das schade, ich kann jetzt nicht mehr zeigen, was, oder nicht, gefühlt nicht mehr so zeigen, was ich kann. Ich stehe irgendwie nicht mehr so, da. Und gerade so jetzt für euch wiederum auch, die ihr lange schon agil arbeitet, was würdet ihr so einem Entwickler sagen, ist eure, ich sage jetzt mal, Ersatzdroge?
Boah, da stellst du eine Frage.
Das kann ich.
Also, ich weiß nicht, ob ich da so eine einfache Kochrezeptantwort habe oder so die einfache Ersatzdroge. Also, es hängt dann viel vom Entwickler ab und von den Bedürfnissen, die er hat. Also, erstmal, du triffst da so ein bisschen Nagel auf den Kopf. Es ist genau dieses, ich würde mal sagen, dieses Symptom irgendwie Hero-Entwickler und an dieser Stelle muss XYZ passieren und da kann uns nur der eine retten. Das ist halt genau diese Situation, die ein bisschen redundant wird und stattdessen geht es auf einmal um Teamerfolge. Mir fällt es da schwer jetzt zu sagen, hier ist die eine Sache, die ich dem Typ sagen kann. Es hängt da ein bisschen von den Leuten ab. Okay, was sind deine Bedürfnisse? Was willst du eigentlich? Kann man irgendwie, ja, normalerweise gibt es dann schon irgendwelche Reibereien und ich versuche dann auch rauszufinden, okay, wie könnte man es besser machen? Wie könnte man irgendwie die Kritik auf eine einfache Art ausdrücken? Wie könnte man irgendwie, ich weiß auch nicht, einen Raum schaffen, dass du dich da auch wohlfühlst? Es ist, ich glaube, ich kann natürlich ein bisschen fragen und ein bisschen ausprobieren, aber ich fahre da gern so einen Weg von, sag du es mir, sag du, wie wir irgendwie hier einen Weg finden können, dass es irgendwie vielleicht für alle passt. Das halt, ja.
Aber so ganz persönlich für euch, was macht für euch dann die agile, die Teamarbeit sozusagen zufriedener, als jetzt der Hero-Entwickler zu sein?
Also, für mich ist der der Code, den ich da als Einzelentwickler produziere, jetzt gar nicht so entscheidend, wie es jetzt vielleicht für denjenigen ist, die, also diese Persona, die er da gerade anspricht, mit ich habe das immer alleine gemacht und soll mir keiner reinfuhrwerken oder so, sondern für mich ist interessant, was wir als Team dann halt als Produkt schaffen. Natürlich muss das ein guter, wartbarer Code dahinter sein, aber für mich sind die Lorbeeren oder die Ersatzdroge, wie du es genannt hast, eben das, was am Ende bei rauskommt. Und da sind wir eben als Team stärker und kommen vor allem schneller voran als ich alleine, würde ich mal behaupten, auf Dauer. Und dann sehe ich doch da einen Vorteil, dass ein gut funktionierendes Team, wo eben nicht irgendwie Leute für sich und möglichst nur auf sich bezogen versuchen, ihre Leistung zu optimieren oder sich darzustellen, dass die eben zusammenarbeiten.
Ja, ich glaube, damit triffst du auf den Punkt. Also bei mir ist ja ähnlich. So am Ende, wo ich Zufriedenheit finde und so, wenn ich Teil von einem Team bin, das aber Sachen wegrockt, das wirklich einfach effizient ist, das, ich glaube, fliegendes, agiles Team ist irgendwie so ein schöner Ausdruck dafür. Und Erfahrungseffekt bei mir war halt, dass irgendwie dieses fliegende, agile Team, wenn es mal wirklich funktioniert, so viel mehr Zeug hinbekommt, und vor allen Dingen auch irgendwie so viel besser Dinge fertig bekommt, als halt dieses Einzelkämpfer-Team. Und da kommt dann für mich halt so ein bisschen diese Zufriedenheit her, dieses einfach, wenn ich in einem Einzelkämpfer-Team bin, bin ich einfach unzufriedener, weil ich weiß, es geht irgendwie besser, es geht effizienter, es geht fokussierter, und wenn ich dann in einem fliegenden, agilen Team bin, bin ich halt einfach super, es fühlt sich auch gut an, irgendwie Teil von so einer Einheit zu sein, die man wirklich was wegschaffen kann.
Auch mal gerade so ein bisschen versucht, irgendwie in meiner Erinnerungskiste zu graben, und mir sind so zwei Aussagen eigentlich vor allem auch eingefallen, die ich dann nochmal so von Entwicklern gehört hatte, die so eine Transformation durchlaufen sind. Und die eine Sache, die ich gehört hatte, war, dass das tut wahnsinnig gut, dass halt Last plötzlich auf mehrere Schultern verteilt wird. Mhm. Also ich bin jetzt nicht mehr irgendwie der Single Point of Failure, wenn es irgendein Problem damit gibt, sondern ich kann mich auf das Team verlassen. Also es ist so ein entlastendes Gefühl auf der einen Seite. Und was ich bei einem anderen Entwickler mal gehört hatte, war, ja, vorher war es für mich irgendwie cool, die geilste, schnellste Komponente sozusagen zu bauen. Und das finde ich immer noch cool. Also ich habe da immer noch so das Bedürfnis nach, das guten Code oder gute Technik zu bauen. Aber vorher war das Einzige. Und jetzt sehe ich viel mehr den Impact ins Produkt. Also ich sehe jetzt viel unmittelbarer, was das denn dem Kunden beisteuert und wie der Kunde zufrieden darüber ist. Vorher habe ich dann halt, ich sage jetzt mal irgendwie blöd, weiß ich nicht, die geilsten Interfaces, die geilsten Models irgendwie definiert, und dann habe ich das gebaut und ich fand's cool und meine Kollegen, die es reviewed haben, fand's auch total cool. Aber den Kunden hat's irgendwie jetzt, der war dann so, okay. Und jetzt auf einmal konnte man halt sehen, wie sich Kunden tatsächlich in einem Review über Dinge freuen und sagen, oh, das ist mir eine Riesenerleichterung. Und so ein bisschen eine andere Art der Gratifikation sozusagen, ne?
Ja, das ist das, was ich auch mit dem fliegenden agilen Team ein bisschen meinte. So, diese funktionierende Software in 2 Wochen kann schon was sehr Cooles sein, wenn man das regelmäßig liefert. Das ist, ja, den anderen Punkt, den du da genannt hast, ja, stimmt, hast du auch recht mit. Wenn ich in einem Einzelkämpferteam bin, kann es auch sein, dass ich mich irgendwie sehr schnell sehr unwohl fühle, wenn halt diese ganze Atmosphäre nicht da ist, dass man sich gegenseitig den Rücken deckt, sondern es halt wirklich so auf Einzelverantwortung runtergeht. Und wenn ich einen Bug baue, dann habe ich das verkackt und so weiter. Es ist, ich finde, dieser ganze Aspekt lernorientierte Fehlerkultur und so weiter ist deutlich einfacher lebbar, wenn wir auch diese Verantwortung gemeinsam übernehmen. Und wenn wir auch sagen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, eine Person, die was verbaselt hat, sondern wir hatten hier ein Testnetz, wir hatten hier, ich weiß auch nicht, ein Code-Review, wir hatten vielleicht noch irgendwie Pair-Programming, das da durchgelaufen ist. Und ja, wir hatten vielleicht noch irgendwie jemand, das fachlich angeschaut hat. Es gab eine Menge Personen, die da dran waren. Und am Ende ist es halt durchgerutscht. Und was können wir jetzt besser machen? Und es ist nicht mehr halt irgendwie dieses, okay, dieses Feature ist schiefgelaufen, war ein Bug drin. Wer hat das entwickelt? Welche eine Person war das? Es ist, also ich sage jetzt nicht, dass irgendwie so eine lernorientierte Fehlerkultur in einem Einzelkämpferteam nicht möglich ist. Aber Bauchgefühl war bis jetzt immer so, in einer gemeinsam getragenen Verantwortung ist es deutlich einfacher, sowas zu etablieren.
Ja, ein anderen Punkt, den du vorhin auch nebenbei erwähnt hattest, war das Thema Effizienz. Das fand ich tatsächlich auch ganz interessant. Also gerade in solchen Umgebungen, wo EntwicklerInnen eher so für sich ein bisschen gearbeitet hatten, ein bisschen isoliert, einfach ihre Aufgaben gemacht haben. Da habe ich das häufiger auch schon dann gehört, als man dann gesagt hat, okay, jetzt versuchen wir wirklich ein Team zu bilden. Wir versuchen in zum Beispiel alle 3 Wochen Ergebnisse fertig zu kriegen. Und es kommt ja dann fast zwangsläufig zu der Situation, die ihr vorhin auch schon angesprochen hattet. Ich habe vielleicht in diesem Sprint gar nichts groß an Firmware-Themen zu tun. Auf einmal muss ich mich viel mehr auch mal außerhalb meines Kompetenzgebietes irgendwie aufhalten und mich da auch um Themen kümmern. Und das führt ja dann dazu, dass alles plötzlich ineffizienter wird.
Ja.
Also auf einmal verliere ich Tempo, weil ich muss mich um ein Thema kümmern, wo ein anderer Entwickler eigentlich viel mehr Ahnung von hätte, der könnte das viel schneller bauen. Und noch dazu haben wir ja unsere Meetings und sowas jetzt alles mit Scrum. Wie sind da so in so einem Umfeld eure Erfahrungen gewesen und wie kann man den Teams, weil, also es ist ja erstmal nicht von der Hand zu weisen, natürlich ist es jetzt gerade in dem Moment ineffizienter, dass wir so arbeiten.
Ja.
Ne, das kostet uns jetzt Zeit, ohne Frage. Aber was sind so, was habt ihr vielleicht auch für Erfahrungen gemacht, wie sich das für die Teams dann langfristig anfühlt und was man vielleicht auch in dem konkreten Moment tun kann, um bei diesen Herausforderungen, die sich da dann auf einmal so auftun, dazu helfen?
Ich glaube, ihr hattet das gerade auch schon im letzten Podcast erwähnt, so Richtung Teil der Tränen. Das trifft vielleicht ganz gut. Also ja, es ist ja nicht nur, dass man nicht mehr im eigenen Kompetenzbereich unterwegs ist, es sind ja auch diese ganzen anderen Sachen, so all die Meetings, die dazukommen, irgendwie mehr Abstimmung und so weiter. Es kann irgendwie öfter einen Richtungswechsel geben. Also ich habe schon erlebt, dass Leute das super unzufriedenstellend finden und gerade halt irgendwie die Agilität erstmal als sehr, sehr ineffizient wahrgenommen haben. Also jetzt labern wir ja nur noch und ich bin irgendwie deutlich weniger Zeit am Programmieren und so weiter. Ja, ich würde wieder sagen, it depends. Wenn die Leute eigentlich mit der Art davor irgendwie keinen Schmerz hatten und irgendwie nicht diesen Wert sehen, ja, jetzt öfters mal wirklich fertige Software zu haben und nicht nur irgendwie programmiert zu haben, dann ist das eine Sache, dann kann man halt daran erinnern, warum man das macht, wofür das da ist und so weiter. Am Ende, hier, guck mal, dieses Review, wir haben jetzt wirklich Zeug fertig, das sieht der Kunde. Wir haben nicht mehr irgendwie eine Weile programmiert, wir haben nicht mehr irgendwie diese fetten Integrationsphasen und so weiter. Aber ja, ich würde mal sagen, es hängt von den Personen ab. Wenn die Leute dafür Begeisterung finden, wenn sie das irgendwie cool finden, wenn sie auch diese Idee von ja, weniger konstant am Programmieren sein und mehr wirklich ein fertiges Stück Software zu haben, mit der Kunde was anfangen kann. Wenn die das toll finden, dann finden die das irgendwann toll, aber ja, ist vielleicht auch so ein bisschen das Consultant-Dilemma. Also du kannst den Leuten halt irgendwie schön zeigen, was du daran toll findest und warum irgendwie andere Leute das toll finden, aber du kannst sie nicht dazu zwingen, das auch toll zu finden.
Ja, und ohne es selbst erlebt zu haben, ja, kann man sich den Mund fusselig reden.
Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich da irgendwie dieses verheißene Land predige, dass irgendwie die Leute sich noch gar nicht vor, dass die Leute einfach noch nie gesehen haben. Und dann, ja. Und es ist immer manchmal ein bisschen herausfordernd, aber zu sagen, so glaubt mir, so es wird auf der anderen Seite vom Teil der Tränen irgendwie was Schönes geben, aber.
Ja, ich meine, du machst ja da auch ein Invest, du machst diese, also verteilst die Leute anders, ermöglichst ihnen auch mal an was anderem zu arbeiten, letztendlich machst du genau diese Wissensverteilung, die du brauchst auf einem Weg hin zu einem cross-funktionalen Team, weil, also ich als, keine Ahnung, Projektleiter oder jemand, der halt irgendwelche Produkte in Auftrag gibt, wird da auf jeden Fall schon hin wollen, weil dann mache ich mich ja nur abhängig von diesen einzelnen Personen, sind ja noch nicht mal Rollen, sind wirklich Leute, die eben dieses Wissen haben in diesen Streams, wie du es vorhin hattest, Sebastian. Und also mache mich ja komplett abhängig von denen und die gehen halt irgendwann auch mal weg oder vielleicht in Rente oder keine Ahnung, Sabbatical. Und was dann? Dann entsteht eben dieser Stream unter Umständen. Also wenn man davon ausgeht, man hat keine Alternative, muss mehr dahin kommen. Und wenn man jetzt natürlich anfängt von diesen Streams oder Silos, dann natürlich am Anfang wird man erstmal weniger Strecke machen. Aber das Ganze, was eben langsam anfühlt, ist ja, du hast weniger Outcome direkt fürs Produkt, aber gleichzeitig baust du einfach Wissen auf bei den Leuten. Das ist halt natürlich kaum zu messen. Aber mit der Zeit wird man wahrscheinlich merken, na gut, so also langsam klappt's und Es macht plötzlich kein Problem mehr, wenn Leute krank sind oder in Urlaub sind. Wir können trotzdem an allen Sachen in etwa gleich schnell weiterarbeiten. Also es ist halt ein Weg. Das machst du nicht im ersten oder in den ersten drei Sprints. Das machst du da nicht wett. Aber wenn du halt von ganz unagil anfängst, sage ich mal, ja, dann dauert es eben eine Weile.
Mhm. Ja. Man kann natürlich manche Erfahrungen auch immer erst so im Nachhinein dann nochmal bestätigen, ne? Wo man dann sagen kann, ach, guck mal, jetzt können wir zurückschauen und feststellen, dass das hat sich hier gelohnt oder das war gut. Ich weiß da von einem Team, die hatten wirklich mit jedem, also die haben ein, zweimal im Jahr Release damals und jedes Release hat die knapp 3 Wochen Zeit gekostet. 3 bis 4 Wochen Integration und Testing und keine Ahnung was nicht alles. Und nach einem Dreivierteljahr, Jahr agilem Arbeiten war das irgendwie so für die so selbstverständlich, ja gut, dann machen wir halt jetzt ein Release fertig. Also das war einfach so, das heißt ja für uns eigentlich nur, dass wir den Stand jetzt nehmen und einmal verpacken und dann ist er raus. So, und also da waren keine Integrationsschmerzen und sonst was irgendwie oder größere Testaufwände damit verbunden. Und gleichzeitig hatten die aber auch gesagt, ey, die Arbeit ist so, das ist so wahnsinnig ineffizient, wie wir arbeiten und wir haben so viele Meetings und keine Ahnung was nicht alles. Das ist halt die Kosten, in Anführungszeichen, die du vorher mit der Integration hattest, die sind halt sehr unmittelbar. Die spürst du nicht im täglichen Arbeiten und hast erst dann am Ende des Releases dann den großen 3-4 Wochen Stress. Mhm. Aber den hast du nur 2-mal im Jahr und dann ist ja auch schnell wieder vergessen, so ungefähr. Ne? Und wenn du dann umgekehrt zum Beispiel jeden Tag das Daily machst, dann merkst du unmittelbar, ich muss hier Zeit investieren, damit das funktioniert. Und ich glaube, das ist immer so, dass so sehr unmittelbar spürbare Sachen, die nur relativ selten, aber dann halt sehr teuer sind, versus sehr mittelbar spürbare Sachen, die sofort auch fühlbar und immer präsent sind. Ich glaube, das ist immer ein bisschen das, was es dann auch schwierig macht bei solchen Punkten, das dann zu veranschaulichen. So im Nachhinein kann man dann sehr einfach sagen, ja, guck mal. Aber wenn du so jemanden dann vorher sagst, ja, letzten Endes, ne, wir müssen halt jetzt darin investieren und das kostet Zeit, dadurch werden wir ineffizienter. Gleichzeitig sparen wir uns die ganze Integration und sowas alles. Ist halt erstmal nicht greifbar.
Ich habe da auch so ein paar Teams erlebt, die wirklich, das fühlt sich von außen so schon fast surreal an, wenn man da zuschaut. Einfach so Teams, die wirklich so im 4-5-Monats-Rhythmus einmal so richtig hart auf die Nase fliegen, wenn irgend so ein größerer Branch integriert werden soll. Und wo man sich immer wieder denkt, so, boah, es erscheint aber irgendwie so offensichtlich, dass da irgendwie so diese Agilität und dieses ganze Continuous Integration-Zeug irgendwie dann so einen Weg raus anbietet, dass es echt so Mechanismen und Wege gibt, aber ja, ist halt dann auch immer schwer, irgendwie so diese Message rüberzubringen, ja, es gibt etwas, könnte euer Problem lösen.
Ja. Aber, was ich jetzt noch einen sehr spannenden Aspekt fände, den ihr vorhin auch mal so zwischendurch quasi als Begriff schon mal habt fallen lassen, war das Thema emergente Architekturen. Und ich habe jetzt oft die Erfahrung gemacht in solchen Umfeldern, wie wir sie jetzt gerade hier so ein bisschen als Ausgangsszenario beschreiben, sage ich mal, dass das oft irgendwie Umfelder sind, wo so Big Design upfront ganz große Rolle spielt. Ja. Und selbst wenn es jetzt gar nicht so sehr auf das Gesamtdesign oder sonst was bezogen ist, auch die EntwicklerInnen sich da immer sehr schwer damit tun, in kleinteiligen Lösungen zu denken und sich davon zu lösen, es alles durchdringen zu müssen und alles perfekt ausdenken zu müssen mit allen hypothetischen Edge Cases, die da kommen könnten. Und da ist dann auch so dieses Thema emergente Architekturen, also sehr viele Refactorings auch in der Architektur zu machen und sowas. Das ist sowas, was uns Agile Coaches dann irgendwie so instinktiv auf der Zunge liegt und zu sagen, hier, guck mal, hier Buzzword ist emergente Architekturen. Ich kann euch da nicht im Detail helfen, wie das funktioniert, aber das ist das, womit ihr euch beschäftigen müsst. Und wie würdet ihr emergente Architekturen beschreiben? Was bedeutet das? Also was verändert das?
Wenn man sich so ein bisschen über emergente Architekturen schlau liest oder wie guckt, was so die Community dazu sagt, dann gehen da schon die Meinungen ein bisschen auseinander. Also die einen sagen, sobald du weg bist von diesem festen, wasserdichten Architekturplan und das nicht mehr machst, dann entsteht eigentlich schon deine Architektur emergent. während die anderen irgendwie das schon auf ein bisschen höheres Podest stellen und halt sagen, okay, einfach nur drauf losprogrammieren ist keine emergente Architektur, sondern da müssen halt irgendwie Dinge passieren. Da sollte man sich irgendwie bewusst sein, welche funktionalen Anforderungen habe ich, wie soll das, was ist so die Vision, wo soll das bald hingehen? Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mir über eine neue Datenbank nachdenke, okay, wie groß könnte die mal sein, was könnte noch alles dazukommen? Halt, ja, wie suche ich jetzt das bestmögliche Design, dass es irgendwie zukunftsfähig ist, ohne es zu overengineeren? Und da gibt's leider keine so wirklich einfache Antwort oder so ein, so viel brauchst du und mehr nicht. Für mich ist es so ein bisschen erfahrungswert. So, wenn ich am Entwickeln bin, wenn ich am Arbeiten bin, dann merke ich halt einfach, wenn mir so ein bisschen ein Stück Architekturarbeit fehlt. Das ist für mich so der einfachste Wert. So, während ich daran arbeiten bin, eine Story umzusetzen, habe ich gerade alles, was ich brauche oder fehlt da noch ein Stückchen? Das ist ein Erfahrungswert, den ich während dem Sprint habe. Vielleicht noch, um da auf deine ursprüngliche Frage einzugehen, was du eigentlich den Leuten als agiler Coach mitgeben kannst oder so, wenn sie mal emergente Architektur machen sollen, weiß nicht, ob ich darauf eine einfache Antwort habe. Ich glaube, der Wirkungsgrad, den du dann als agiler Coach hast, ist ein bisschen geringer als den halt jemand wie ich hat, wenn er einfach im Team drin sitzt. Also, ganz einfaches Beispiel, ich war mal in einem Team, da kam irgendwie dieser große, fette Architekturplan und dann ja, hat es, ich glaube, irgendwie 2 Tage gedauert, bis wir das nicht mehr so umsetzen konnten, wie das irgendwie in diesem großen Architekturplan mal gedacht war. Und ja, in dem Fall ist es halt mir als Entwickler relativ einfach gefallen zu sagen, okay, wir passen jetzt nicht diesen fetten Architekturplan an und so weiter, sondern wir reden uns jetzt auch nur drüber, was brauchen wir, um diese Story halbwegs sinnvoll umzusetzen, dass sie noch in diese Vision reinpasst. Das ist, ich würde mal sagen, wenn man ein bisschen sich mit so dieses Konzept verstanden hat, dann ist es als Entwickler da relativ viel einfacher, das in die Richtung was zu bewirken, als jemand von außen, der das den Leuten vorschreiben muss oder vorgeben soll. Es ist, ich meine, da gibt es natürlich noch alle möglichen Schulungen und so, die man machen kann, aber am Ende für mich ist emergente Architektur zum großen Teil auch so eine Sache von Mindset. Ich meine, da kann man immer noch eine Menge über Architektur lernen und so weiter, aber dieses, ich mache die Arbeit just in time, ich mache sie nur, wenn ich sie brauche.
Aber was wäre denn so das, also verstanden, bei emergenter Architektur geht das sehr weit auseinander, die Bandbreite ist riesig, was das bedeuten kann. Ja. In meinem Kopf würde ich jetzt vermuten, dass da vielleicht so ein bisschen so ein Set an Prinzipien hintersteht. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen ist es auch Mindset. Die Frage ist ja jetzt, wie, wenn jetzt hier bei den ZuhörerInnen vielleicht auch irgendwo ein Entwickler dabei ist, jetzt gerade davor steht, jo, wir starten nächste Woche unseren ersten Sprint und wir fangen an einer Komponente zu arbeiten. Für die brauche ich jetzt erstmal, da muss ich jetzt erstmal 2 Wochen lang die grundsätzliche Architektur erstmal aufbauen. Und dann ist der Sprint ja schon rum. Was ist so, wo konkret kann so jemand irgendwie da anfangen? Was sind so Prinzipien, die dabei helfen können? Und also, es ist ja, meistens ist es ja so, dass es einfach, wenn man es dann erlebt, dann ist es wieder einfach. Dann ist es selbstverständlich. Dann denkt man sich, warum habe ich das nicht immer schon so gemacht? Ich weiß noch, ich habe mit 12 angefangen zu programmieren und mit 14 habe ich das erste Mal objektorientiert programmiert und dachte mir so, mit 13 habe ich noch gedacht, was ist das für ein komischer abstrakter Kram? Ich habe es nicht verstanden. Mit 14 habe ich dann objektorientiert programmiert und dachte mir so, das ist völlig instinktiv, man kann gar nicht anders arbeiten, so ungefähr. Ne? Und wahrscheinlich ist es ja ähnlich auch bei den Sachen, aber wo kann man dann damit den Anfang machen? Also wie kann man konkret zum Beispiel auch als Moderator in so einem Planning oder sowas dann vielleicht auch helfen, dass man sagt, okay, verstehe, du willst erstmal gerade die gesamte Architektur ausplanen, weil alles andere ist gegen deine Intuition. Wie kriegen wir jetzt trotzdem irgendwie so einen kleinen ersten Schritt hin? Wie kann man die Angst nehmen sozusagen?
Ich würde sagen, fangen mit einem Bild an, weil das ist das, was ich meistens dann vermisse, wenn es keine grundlegende Idee gibt für eine Architektur. Ich nenne es jetzt mal nicht Plan, weil du musst es eben nicht komplett ausdefinieren, denke ich. Aber es wäre auch meine Antwort auf die Frage, die du vorhin hattest, was kann ich als Coach da denn, wie kann ich es überhaupt merken, dass da was fehlt? Also ich würde fragen nach dem Architekturbild, weil das muss irgendwo ein Bild sein. Du kannst nicht das direkt aus irgendwie 1000 Klassen rauslesen. Und da wäre auch dann für mich der Anfang, dass ich anfange und sage, na gut, ich muss dieses, also die Komponente ist ja eine Lösung für ein Feature, was wohl irgendwo gefordert ist. dafür halt irgendwo mal eine Box hinmalen und ein paar Linien und drüber reden einfach. Und dann, ich weiß nicht, ob es tolle Methoden gibt, weil ich glaube, das ist alles sehr intuitiv, wie man das macht, aber einfach mal sich Gedanken machen und dann kommt man schon auf irgendwelche größeren Sachen, die irgendwo miteinander zu tun haben und dann vielleicht machst du auch schon eine Datenschicht irgendwo hin.
Ist ein bisschen schwer, da irgendwie nicht so eine komplett vage Antwort zu geben. Ich probiere mal ein bisschen konkreter zu werden. Also wenn ich hören würde, dass jemand sagt, wir wollen jetzt 2 Wochen Architekturplan machen, dann wäre schon mein erster Gedanke, okay, was ist denn das für eine Story, auf welchem Detaillevel plant ihr denn da und so weiter. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich 2 Wochen in den Architekturplan investieren muss, dass ich da noch eine Story habe, die irgendwie in einen Sprint reinpasst. Egal, ob er 2 oder 4 Wochen lang ist.
Aber ich sehe ja schon die nächsten 10 Stories, die dahinter kommen, ne?
ich glaube, da würde ich dann schon fragen, okay, bei dem, was ihr da alles plant, wollt ihr das überhaupt schon alles implementieren? Was ist eigentlich jetzt so, was ist so der erste Spike? Was ist so der erste Durchstich? Okay, ihr wollt jetzt irgendwie was Großes Neues aufbauen. Was wisst ihr jetzt schon? Zum Beispiel irgendwie, wenn ihr einen Service habt, was sind die Schnittstellen? Wie würden die aussehen? Und was ist so das absolute Minimum, was ihr zuerst implementieren müsst? Und was wäre so der, ich weiß nicht, Architekturplan dafür? Wie detailliert braucht ihr denn überhaupt? Reicht es euch vielleicht einfach, dass ihr sagt, okay, wir wollen einen Service machen, der hat irgendwie, ich weiß auch nicht, die und die Schnittstelle, die wollen wir abgetestet haben und der Rest ist erstmal keep it simple, stupid. Man kann immer noch dann in diesem Service irgendwie eine komplizierte Architektur mit Onion Layers und sonst sowas irgendwie hochziehen. Aber brauche ich das alles am Anfang? Brauche ich das für meinen ersten Spike? Das wäre so meine Herangehensweise. Was ist so die absolute minimale Menge an Architektur und Code, die ihr braucht, um jetzt irgendwie so eure erste kleine Story fertig zu bekommen? Mhm. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das, was ihr habt, dann auch auf diese große Vision einzahlt? Und ich meine, da vielleicht hilft auch immer wieder so die Absicherung, es muss nicht jetzt schon perfekt sein. Solange ihr es irgendwie halbwegs wartbar und da weiter was schreibt, könnt ihr das auch noch anpassen. Es ist sowas auch immer ihr jetzt entwerft, so das muss nicht in Stein gemeißelt sein, wenn später neue Informationen aufkommen, wenn ihr irgendwie neue Stolpersteine habt, dann könnt ihr das auch nochmal anpassen. Aber egal was passiert, wenn ihr einfach diesen minimalen Plan haltet, dann werdet ihr bei fertiger Software irgendwann ankommen. Und zwar früher, so wenn ich erstmal diese 2 Wochen irgendwie meinen Architekturplan mache und dann anfange zu implementieren, dann ist das Risiko sehr, sehr hoch, da ich auch noch eine ganze Weile implementiere, bis ich die 2 Wochen Architekturplan ausimplementiert habe und die fertige Software irgendwo am fernen Horizont steht und nicht irgendwie am Ende vom Sprint.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du genauso gut eine zu detaillierte Architekturbild aufstellst, was dir gar nicht so hilft, weil dich eigentlich mehr blockiert oder einschränkt. Also das ist möglicherweise genauso wahrscheinlich, wie dass du zu wenig machst oder halt eben gar nichts.
Ja. Ich glaube, aus dem, was ich gerade gehört habe, ich stelle gerade meine Hypothese in den Raum. Ich glaube, eine Wahrnehmung, die ich dabei so habe, ist, dass sich so aus dem Umfeld kommt, was wir jetzt so vorhin skizziert hatten. Also ne, jeder arbeitet da so irgendwie so ein bisschen für sich oder sowas. Ich glaube, es ist für viele der EntwicklerInnen ein Stück weit fremd, grundlegende architekturelle Themen zu refactoren. Ich glaube, für viele ist das eher so, ich habe mir die vorher einmal überlegt, weil wenn ich die später anpassen muss, dann ist das ein riesen Aufwand und eine absolute Katastrophe. Und ich glaube, dadurch wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach so eine Angst davor, das nochmal anfassen zu müssen, was man macht, wo man dann ja eher sagt, so wie du es auch gerade genannt hast, Moritz, ja, das ist okay, das zu überarbeiten. Und das gehört sogar eigentlich dazu. Also wir werden es jederzeit überarbeiten. Wir werden es die ganze Zeit anfassen und die ganze Zeit anders machen irgendwie, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Stück weit so dieser große, also da fehlt dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen die Vorstellungskraft. Ach so, jedes Mal fassen wir da was an? Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Ja, also das kommt auch nicht so aus dem Nix. Es gibt wirklich Sackgassen in der Architektur, wenn du schlechte Entscheidungen zu schlechten Zeitpunkten triffst. Also zum Beispiel irgendwie, ich würde sagen, wenn du dein Datenrepository falsch gewählt hast und jetzt irgendwie einmal Datenbank migrieren musst, das ist keine kleine Sache. Aber ganz, ganz oft ist es genauso, wie du sagst. Das ist eine Menge Sachen in der Architektur können einfach irgendwie mit Inspect and Adapt sich langsam hochziehen. Ich bin da so ein großer Fan von KISS, Keep It Simple, Stupid. Ich brauche nicht von Anfang an irgendwie eine hexagonale Architektur an einem ganz, ganz kleinen Service. Das ist einfach etwas, ich kann so im Hinterkopf haben, ich will da irgendwann mal hinkommen, aber ja, am Anfang, ja, muss das gar nicht alles da sein. Da brauche ich irgendwie nicht meine Anti-Corruption-Layers und sonst sowas, sondern kann wirklich erstmal, wenn es ein simpler Service ist, auch ja, die Architektur innen drin, ja.
Ja, ich glaube, das bringt uns auch schon fast zum nächsten Punkt, also fast ganz so intuitiv sogar, weil ich glaube, wo das auch oft herkommt, ist, dass in den anders laufenden Projekten ja gar nicht so viel, also da fehlt einfach die Testabdeckung. Also ich will eigentlich wenig an der Architektur anfassen, weil ich Angst vor der Regression habe. Also es wird unkontrollierbar, was das vielleicht irgendwie für Auswirkungen und sowas hat. Und da würde ich jetzt fast schon dazu springen, daran merken wir, okay, wenn wir agil entwickeln, dann versuchen wir auch in kleinteiligen Lösungen zu denken, weil wir sagen, diese Lösungen können wir jederzeit überarbeiten und wir werden sie überarbeiten, weil wir davon ausgehen, dass wir es sogar sehr konstant und regelmäßig tun. Das können wir aber nur realistisch machen, wenn wir gleichzeitig geschützt sind vor Regression, wenn wir wissen, dass unsere Tests auch abfangen, wenn da was schief geht, weil es sonst zu komplex ist, das zu überschauen, welche Auswirkungen meine Änderungen haben. Ne? Mhm.
Ja, trifft sehr gut. Diese Regressionssicherheit ist bei bestem Willen irgendwie nicht gegeben. In jedem System und einfach von selbst. Und ja, ich glaube, da kommt auch eine Menge von der Angst her, gerade wenn du irgendwie da sehr wenig hast oder halt ja, Tests hast, die auf die eine oder andere Art einfach irgendwie zentrale Features nicht abdecken und da vielleicht schon mal der eine oder andere Bug auf Produktion gegangen ist, dann ja, kommt auch die Zögerlichkeit her. Lieber einfach irgendwie jetzt noch, ich weiß auch nicht, so schon im ganz Kleinen, ja, 30 Zeilen mehr in diese Methode reinkloppen, als das Ding mal irgendwie grundsätzlich aufräumen. Es könnte ja was kaputt gehen. Ich weiß gar nicht, was kaputt gehen könnte. Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr, was die ganze Fachlichkeit ist, die da drin steckt. Ja, spielt auf jeden Fall da irgendwie rein, irgendwie so Wartbarkeit und Erweiterbarkeit und leichteres Umbauen, ja, geht Hand in Hand mit einer guten Testabdeckung. Dass man da auch irgendwie vertrauen kann, wenn ich was kaputt mache, dann bemerkt das meine Testsuite. Ist schon sehr angenehm, weil das Vertrauen hat und ich kühle mich leider oft dran, dass ich es nicht habe, aber.
Ja, vielleicht fehlt auch manchmal wieder das komplette Bild oder ein passendes Architekturbild, einfach wenn du nicht weißt, wo jetzt überall was kaputt gehen kann oder wo ich überhaupt reingreifen kann, um einfach mal irgendwas umzuändern, dann wird auch eher was kaputt gehen, schätze ich mal. Hm.
Aber Architekturbilder, also im Agilen, dokumentieren wir doch nicht.
Ey, da agiles Manifest und so. So Dokumentation finden immer noch gut. Wir finden nur andere Sachen wichtiger. Ja. Funktionierende Software ist uns wichtiger, aber so die ich ich glaube, ich hätte meine Zweifel, ein gutes Projekt zu sehen, in dem es irgendwie keine Doku gibt.
Ja. Aber, das ist, glaube ich, einer der meistgehörten Mythen, würde ich sagen, über agiles Entwickeln, oder?
Ah ja, danke. Das ist aber sowas von. Also, ja, eine gute Doku kann echt irgendwie Leben retten. Sie ist halt nicht irgendwie, ja. Ich glaube, so dieser Spruch, uns ist die funktionierende Software irgendwie wichtiger, das ist halt, ja, das kommt daher, dass halt am Ende irgendwie dieses, ich weiß auch nicht, 200 Seiten lange Architekturdokument nicht zu einer Software passt, die noch gar nicht geschrieben ist.
Ja, und letzten Endes kann ich darüber natürlich ja das Produkt nicht verkaufen. Ne? Ich kann nicht sagen, hey, mein USP ist, wir haben die geilste Entwickler-Doku überhaupt. Also natürlich, der Produktwert ist ja dann am Ende das funktionierende Produkt, die funktionierende Software, aber ganz, ganz klar, also ich habe sogar auch eher die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ganz viele agile Teams, so was du vorhin gesagt hast, so fliegende Teams, die sind extrem bedacht darauf, Dokumentation zu schreiben, weil sie genau wissen, wie sehr es sie beißt, wenn sie die nicht haben.
Ja, also das gehört bei uns wirklich einfach, also in den Teams, in denen ich gerade arbeite, da gehört es wirklich zu Clean Code dazu. Also, dass die Dokumentation nicht nur irgendwie geschrieben ist, sondern dass man halt auch schaut, okay, wie ordnet sich in den Rest der Dokumentation ein, sollten wir überhaupt irgendetwas aktualisieren, dass einfach, ja, die Doku immer noch zum Source Code passt. Ich glaube, das ist so mein Lieblingssymptom, dass man halt irgendwie einfach ja, irgendwelchen Code rausballert oder ja irgendwelche Architektursachen ändert und es dann irgendwo noch ein Dokument sagt, ah, das ist aber anders.
Ja, klar, es ist eine Herausforderung. Das macht auch Arbeit, aber es ist halt Arbeit, die sich einfach lohnt, weil ohne eine grundlegende, ich nenne es nicht Code-Dokumentation, sondern halt irgendwie Produktdokumentation mit Architekturbild für die Entwickler, ist es halt einfach extrem schwer, auch da reinzukommen als Neuer und eben solche Entscheidungen zu treffen, ja, wir haben jetzt folgendes Problem oder müssen folgende Änderung machen, wo können wir es machen und wie? Oder ist das vielleicht zu aufwendig und sind wir da gar nicht drauf eingestellt?
Mhm. Ja, und auch, was du vorhin angesprochen hattest, Max, auch für mich jetzt zum Beispiel so in als jemand, der ja dann vielleicht eher mal so die Moderationsrolle hat in der Sprintplanung zum Beispiel, wo es dann so um solche architektonischen Fragestellungen geht, ohne dass man ein Bild aus der Schublade ziehen kann, über das man dann diskutieren kann, sind solche Architekturdiskussionen teilweise auch wahnsinnig anstrengend, weil jeder hat gerade irgendwie ein anderes Bild im Kopf oder vielleicht hat auch niemand überhaupt ein Bild im Kopf und dann ist entweder, genau wie du gesagt hast, Visualisierung ist da echt ein wahnsinnig gutes Werkzeug und dann kann man sich entweder annähern und sagen, gut, ich fange jetzt einfach mal an, auf dem Whiteboard irgendwas mitzukritzeln und dann meistens hakt das Team dann selbst schon ein, so, nee, das ist Unfug und zack, entsteht ein Bild. aber dann kommt was, über das man diskutieren oder über das man sprechen kann. Und noch einfacher ist es natürlich dann im Zweifelsfall, wenn man einfach sagen kann, ja, Moment mal, jetzt lass uns doch mal auf dieses Architekturbild gucken. Worüber sprechen wir denn eigentlich gerade? Was macht ja gerade, ich finde, gerade solche Architekturdiskussionen sind dann ja oft sehr, sehr abstrakt, weil es in der Natur der Sache liegt, dass es sehr abstrakt ist. Und man kriegt dann oft gar nicht mit, dass man aneinander vorbeiredet.
Ja, bingo. Trifft schon ganz gut. Also es ist einmal so ein Bereich, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt und gleichzeitig auch noch so sehr viele Dinge, die man beachten sollte. Und dementsprechend auch bei jeder Möglichkeit viele Pro- und Kontra-Argumente. Und da passiert schon leicht, dass man die Übersicht verliert. Und genau, eine gute Visualisierung kann dann eine Diskussion sowas beschleunigen. Also auf der einen Ebene, dass dann wirklich alle Leute diese Übersicht haben und alle irgendwie das gleiche Bild haben, aber auch auf der anderen Ebene, dass halt dieses Argumente wiederholen ein bisschen eingeklammert wird, einfach wenn man halt sagen kann, okay, das Argument hast du gegeben und das steht jetzt auch bei der und der Lösung dabei. Das ist da irgendwie, es wurde gehört, dass es beachtet.
Mhm. Also um jetzt mal so ein bisschen, ich versuche gerade noch mal so jetzt den Bogen zu schließen, worüber wir jetzt gerade so dann gesprochen haben. Also wir haben gemerkt, in solchen Umfeldern ist erstmal ein ganz anderes Verständnis davon, was ist eigentlich denn fertig? Und da hilft es dann natürlich auch, die Definition of Done zu haben, mit der man dann mehr sich darauf konzentrieren kann. Fertig bedeutet für uns, das und das muss alles erreicht sein. Und dann kommen natürlich aber auch solche Sachen dazu. Wir müssen Architekturüberlegungen treffen, und diesen Instinkt von, ja, aber ich will das alles maximal durchdacht und vorausgeplant haben, zu, ich denke, kleinteiliger, aber damit ich kleinteiliger denken kann, fehlt mir aktuell noch Sicherheit. Und die Sicherheit gewinne ich durch Continuous Integration und durch eine gute Testabdeckung etc., die ich aber im Zweifelsfall natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht noch gar nicht habe, wenn ich aus einem Projekt komme, wo ich sage, jetzt fangen wir an, agil zu arbeiten. Vielleicht dann das so als abschließenden Punkt, um da dann damit dann, wie gesagt, diesen Bogen zu schließen. Habt ihr Empfehlungen oder gute Erfahrungen, wo man da dann am besten ansetzt? Sagt man, wir fangen jetzt agil zu arbeiten. Wir sollten jetzt unbedingt erstmal loslegen, eine Testabdeckung aufzubauen, Continuous Integration und sowas. Wir machen quasi das gesamte Programm jetzt von Anfang an mit jeder Story, die wir implementieren. Oder sagt ihr, das kann man auch einfach so ein bisschen evolutionär entstehen lassen, sobald man dann jeweils immer an dem entsprechenden Punkt dann plötzlich die Schmerzen verspürt und merkt, okay, damit dieses Refactoring der Architektur funktioniert hätte, hätte unsere Testabdeckung besser sein müssen. Also müssen wir jetzt mehr Tests machen oder genau. Also gibt es irgendwelche Erfahrungen, wo ihr sagt, so lohnt es sich da erstmal vorzugehen oder wir sollten im Team erstmal über XY sprechen?
Fällt mir sehr schwer, da nicht wieder so eine super vage Antwort drauf zu geben. Also es hängt sehr stark vom Team und von der Teamreife wieder ab. Grundsätzlich natürlich immer inspecten und adapten und aus den Erfahrungswerten lernen und es besser machen, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, man muss nicht irgendwie jeden Fehler von vornherein wieder anfangen. Also es gibt auch Dinge, wo man einfach aus den Erfahrungswerten von anderen schon lernen kann oder irgendwie Best Practices implementieren kann. Ich meine, Standarddinge irgendwie Scrum, man denkt sich auch nicht irgendwie einen komplett neuen Inspect and Adapt-Prozess aus, sondern Scrum ist eigentlich erstmal so ein wunderschönes irgendwie Lernmodell, um in die Agilität reinzukommen und irgendwie all die Komponenten zu haben, die man braucht. Und dann selbst zu schauen, irgendwie, was gehört noch dazu und was fehlt. Und das sehe ich halt da ähnlich. Es ist, ein Teil kann man Inspecten und Adapten, ein Teil kann man vielleicht auch aber schon sagen, okay, das hat sich auch bewährt. Ich glaube, klassisches Beispiel irgendwie Unit-Tests, kurzlebige Feature-Branches und so weiter. Ich glaube, mir wird, wenn ich lange genug nachdenke, irgendwie eine relativ lange Liste an Practices einfallen, wo ich sagen würde, das könnte man eigentlich schon von Anfang an machen. Aber wie gesagt, die Antwort ist nicht in Stein gemeißelt. Hängt sehr stark vom Team ab und wie sehr die das akzeptieren. Ich kann selten als Einzelentwickler reinkommen und sagen, ihr macht das jetzt alle so. Wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, dann legt man vielleicht erstmal ein bisschen weiter hinten los oder vielleicht schon ein bisschen weiter vorne und guckt einfach dann irgendwie nach und nach, wie das Team sich halt wohlfühlt, dass man da langsam hinkommt.
Genau, ausgehend von dem Beispiel, dass da noch gar nichts wäre, ich glaube, so war es ein bisschen angedeutet am Anfang in dem Beispiel, würde ich sagen, also auf der technischen Ebene würde ich sagen, mach Tests auf jeden Fall. Also egal, ob jetzt Unit oder Integration Tests, wie auch immer, aber irgendeine Art von, du kannst mit ein paar Klicks rausfinden, wie es eigentlich um deine Software steht. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und dann auf der, sagen wir mal, menschlichen Ebene, wo du diese Streams hattest und die Einzelkämpfer irgendeine Art von Austausch mal anfangen, muss jetzt nicht gleich Pair-Programming sein, da wird es wahrscheinlich gleich Streiter reingeben, aber mach halt Reviews oder so oder Design-Sessions oder in Daily, keine Ahnung, irgendwas, was die Leute dazu bringt, sich mal daran zu gewöhnen, dass du dich miteinander austauschst, weil diese guten Produkte entstehen eigentlich nur in einem Austausch, weil kein Mensch hat halt alle Fähigkeiten. Und das ist immer nur die Summe von allen, die zusammenarbeiten. Das wären so meine Ansätze.
Das ist noch ein super guter Punkt. Also genau, bei Clean Code, einer von den besten Ansätzen ist eigentlich zu sagen, okay, schmeiß die ganzen Regeln zum Fenster hinaus und so weiter. Ich meine, sind wertvoll, benutzt sie irgendwann, aber Code ist eigentlich sauber und lesbar, wenn ihn ein anderer Mensch gut lesen kann. Und einfach erstmal zu sagen, okay, wir bringen jetzt hier Code-Reviews rein, wir haben hier gemeinsame Code-Ownership. Ich meine, wird schon eine Menge Konflikte mit sich bringen und wird schon eine Menge Herausforderungen haben, aber einfach zu sagen, okay, am Anfang definieren wir sauberen Code, als ein anderer Mensch schaut es sich an und sagt, okay, ich kann das gut lesen, ich kann das gut nachvollziehen, ist vielleicht so eine nette, kleine, funktionierende erste Maßnahme. Naja, klein in starken Anführungsstrichen. Aber
Ich finde es interessant auch, dass du gerade gesagt hast, Max, auch Pair-Programming, das wird erstmal sehr stark zur Diskussion führen und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also da bin ich mal gespannt. Also wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, wir hatten vor dieser Folge ein Gastspiel bei euch im Podcast und es wird jetzt ja auch nochmal ein Hin- und Her-Gastspiel sozusagen geben. Wir werden in der nächsten Folge bei euch, werden wir auch dann nochmal drüber sprechen, was sind denn jetzt so, bei so einem Team, das jetzt mit solchen Sachen angefangen hat und jetzt kommen vielleicht kürzere Release-Zyklen daraus und sowas alles, was bedeutet das denn für die Organisation, wie kriegt man sozusagen das Drumherum um das Team, da mehr dahin, um das zu befähigen und danach wollen wir hier bei uns bei Mein Scrum ist kaputt auch nochmal mit euch ja dann auch drüber sprechen, jetzt haben wir heute eher so ein bisschen über die Basics gesprochen. Ein Team, das da noch gar keine Erfahrung hat, geht jetzt mal so in dieses Agile rein. Und beim nächsten Mal wollen wir uns da dann auch nochmal angucken, wenn das jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten sind, was sind denn da dann so die ganzen Dinge, die da mit reinspielen und was das dann auch bedeutet. Und da können wir schon mal ein bisschen vorab teasern. Ich glaube, gerade auch zum Thema Clean Code etc., da können wir dann auch mal noch ein bisschen mehr dann in die Tiefe gehen und wie weit ist das vielleicht auch ein Technologiethema? Geht das mit jeder Technologie überhaupt so richtig agil zu arbeiten? Und was ist eine richtige Architektur, damit ich 200 Mal am Tag releasen kann? Weil mir alle vorhalten, hier, guck mal, Amazon macht 3000 Releases am Tag. Das müsst ihr jetzt auch. Nee. Also ja, da freue ich mich dann, wenn wir dann auf den fortgeschritteneren Teil dann da auch ein bisschen mehr dann noch in die Tiefe gehen können.
Ja, ebenfalls.
Cool. Ja. Gibt's von eurer Seite noch, Max, du hast eigentlich gerade schon, finde ich, einen sehr schönen runden Punkt gesetzt, was du den Teams mitgeben würdest. Gibt's noch irgendwas final zu sagen, wo ihr sagen würdet, hey, ihr macht gerade zum ersten Mal Scrum. Liebe EntwicklerInnen, das ist mein Tipp schlechthin.
Ja, sei geduldig, weil das lernt man nur mit der Zeit. Und man lernt auch natürlich nie aus. Und das perfekte Scrum, glaube ich, kriegt man nie hin, aber es ist einfach ein Prozess.
Ich hätte einen anderen genommen, aber den finde ich auch gut.
Ja, du darfst gerne einen weiteren Tipp ergänzen. Okay,
so meiner wäre gewesen, hört euch gegenseitig zu. Einfach, ja, klingt so simpel, aber machen eine Menge Teams irgendwie nicht.
Kommunikation, ja. Ja, cool, finde ich schöne Schlussworte. Vielen Dank euch dafür. Und damit würde ich sagen, können wir dann nämlich auch für heute hier den Sack zumachen. Wie gesagt, hört dann mal auch im Andrena entwickelt Podcast rein. Da gibt es dann sozusagen wieder die umgedrehte Perspektive. Und das nächste Mal, wenn wir uns mit euch zusammensetzen, werden wir dann nochmal drüber sprechen, was denn so für ein fortgeschrittenes Team an technischen Herausforderungen zu sehen ist und was da so auf sie zukommt. Ja. Wenn ihr ZuhörerInnen da Fragen und Anmerkungen habt, dann könnt ihr das gerne natürlich auch im Slack oder auch bei uns per E-Mail etc. oder im Blog zum Beispiel hinterlassen, also meinscrumskaputt.de, oder wenn ihr in Slack wollt, meinscrumskaputt.de/Slack, da dann landet ihr direkt auch in unserem Slack-Channel. Und dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Moritz, vielen herzlichen Dank, Max. Danke, dass ihr da wart.
Jo, vielen lieben Dank an dich.
Ja, danke schön.
Und dann freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Macht's gut, ne? Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.